Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Timo Grampes. Wie kriegt man die Geschichte von 100 Jahren Antifaschismus und linker Militanz in Deutschland in ein Theaterstück, das 90 Minuten hat? Wenn das gerade jemand beantworten kann, dann ist es Kevin Rittberger. Er hat nämlich den Text geschrieben zum Stück Schwarzer Block. Anderthalb Jahre hat er dafür recherchiert. Morgen hat es Premiere im Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Und da stellt sich zunächst die Frage, genau, 100 Jahre Antifaschismus in 90 Minuten. Wie geht das?
Ja, also 100 Jahre Antifaschismus hat in dieser Form, die wir erleben können, keinen Vollständigkeitsanspruch und operiert auch mit sehr vielen Sprüngen. Aber ich wollte eben eine Klammer haben und es beginnt 1920 am Cottbuser Tor mit dem Kapp-Putsch und endet eigentlich dieses Jahr.
Also eine Abbildung historischer Sequenzen quasi, können wir uns darunter vorstellen.
Also ich arbeite gerne mit Dokumenten oder dokumentarischem Material, aber auch erfundenem Material. Und so ist das auch hier. Ich habe mit sehr vielen AktivistInnen gesprochen in den letzten Jahren, die zwischen den 1980er Jahren und heute aktiv waren oder sind. Und habe dann noch sehr viel recherchiert im antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum Apapitz. Und habe da eben eine verdichtete Fassung erstellt aus ja, schlaglichtartigen antifaschistischen Schauplätzen der letzten eben 100 Jahre. Und was mir wichtig war, eben also nicht nur aus der Bewegung heraus, der Antifa heraus zu sprechen, sondern auch also sozusagen einen Erinnerungstext zu schreiben, auch für Menschen, die gestorben sind in ihrem antifaschistischen Kampf, sondern auch Menschen, die von Nazis ermordet worden sind oder Opfer von rassistischer Gewalt geworden sind und die sich dann selbst auch empowert haben in den letzten Jahrzehnten. Also Migrantifa, ne? Wie der Name schon sagt, die einen eigenen Weg gegangen sind. Und das hat sehr lange gedauert, bis sich die Antifa und die Migrantifa auch angenähert haben und jetzt einen gemeinsamen Kampf kämpfen.
Sie haben gesagt, Sie haben mit vielen Menschen gesprochen, Sie haben viel recherchiert. Jetzt ist der schwarze Block ein ziemliches Abstraktum zuerst mal. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff schwarzer Block?
Also mich hat historisch interessiert, wo kommt der her? Wann ist zum ersten Mal so ein schwarzer Block eigentlich kenntlich geworden und in dieser Form der Massenmilitanz? Und da gibt es in der Weimarer Republik neben den bekannten Straßenkampforganisationen von der SPD, Reichsbanner genannt, und der KPD, dem Rotfront-Kämpferbund, gibt es eine dritte, etwas unbekanntere Formation, die nennen sich Schwarze Scharen. Und das sind Anarchosyndikalisten, die sind zahlenmäßig gar nicht so stark, aber man könnte sozusagen, wenn man nachfragt, was wollten die eigentlich, also nicht wogegen waren die, sondern was wollten die, da ist viel Unabgegoltenes, da kann man sehr viel entdecken, auch in den letzten Jahren, wenn es in der Diskussion um die Allgemeingüter, um Selbstverwaltung geht, also diesem dritten Bereich zwischen Staat und Privat. Und das hat mich interessiert, also wo kommen die her, diese schwarzen Scharen, wofür stehen die und warum war dieses historische Bündnis der demokratischen Parteien Anfang der 30er Jahre zu schwach oder kam zu spät gegen den Faschismus? Und was kann man daraus lernen, auch für heute?
Jetzt haben Sie viele Fragen aufgeworfen. Haben Sie auch Antworten gefunden?
Ja, natürlich. Der Text lebt von Antworten, die neue Fragen aufwerfen und so weiter. Das ist ein hoffentlich etwas, was uns im positiven Sinne anspricht und auch irritiert. Weil sehr viele Antworten, die sozusagen von AktivistInnen getroffen werden, die landen ja sozusagen auf Demo-Flyern oder auf Flugblättern und so weiter. Und in diesen Antworten, die sind natürlich immer sehr kurz und schlagfertig und konsequent auch. Und da braucht es natürlich eine breite Diskussion. Was ist jetzt damit gemeint? Und seid ihr wirklich noch so revolutionär, wie ihr daherkommt? Smash the system, was heißt das eigentlich? Soll das jetzt kaputt gehen oder morgen? Gibt es dafür Zeit? Da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass sich sozusagen diese ehemals verfeindeten Lager zwischen Revolution und Reform eigentlich angenähert haben.
Und deswegen ist vielleicht auch die Konkretisierung gut und so einzelne Splitter aus Gesprächen mit Leuten, die sie geführt haben, weil es als Schreckgespenst ja immer noch hervorragend funktioniert, wenn wir zum Beispiel an die G20-Proteste denken, Antifa und Schwarzer Block, also als Reizworte funktionieren die hervorragend und deswegen ist es doch mal spannend zu individualisieren auch. Was sind da Splitter, die Ihnen einfallen?
Ja, absolut. Also ich habe eigentlich genau, das hat mich interessiert, dieser Spalier, sage ich jetzt mal, zwischen dem Ich und dem Wir. Also wann sprechen auch aus dem Wir einzelne Stimmen, also die vielleicht einfach Angst haben oder die aus einer Ergriffenheit, aus einer Wut heraus eine Szene beschrieben haben, die sich ereignet hat auf einer Demo oder bei einer Blockade. Da hat mich schon auch das Individuum interessiert, das da im Schwarzen Block nicht nur mithüpft und Krawall macht, sondern das ganz konkret sich Nazis in den Weg stellt, das bereit ist, Prügel von der Polizei zu kassieren, das sich Beine brechen lässt oder Zähne ausschlagen lässt von Nazis. Ne? Da sind ja Leute dabei, auch mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die sind ja, die haben ja einiges abgekriegt. Ne? Und das hat mich interessiert, wer da sozusagen auch die Innenstädte nazifrei hält oder diese Drecksarbeit, wenn man so will, macht für die schönen Stadtteile oder die gentrifizierten Stadtteile. Ne? Also,
und wer ist das?
Naja, also kann man auch in der bürgerlichen Presse nachlesen. Ne? Es gibt ja immer Jahreszeiten, mal ist die Antifa, hat ein Imageproblem oder mal ist sie wieder hoch im Kurs. Aber da gibt es auch Lobeshymnen, ne? Auf die Antifa, die eben diese Arbeit tut. Und jedes Wochenende in die Provinz fährt und sich überall den Holocaust-Leugnern und so weiter und den Rudolf-Hess-Gedenktagen da in den Weg stellt und blockiert. Ne? Und das sind Leute, die das jedes Wochenende tun. Ich habe mit jemandem gesprochen, der war auf 250 Nazi-Aufmärschen und da ist auch viel Dokumentation dabei. Ne? Also Leute erkennen und die Antifa macht ja auch Arbeit, die der Verfassungsschutz brauchen kann. Ne? Also das ist ja auch etwas Dankbares.
Aber haben Sie Menschen getroffen, die sich eher außerhalb eines etablierten politischen Systems ganz klar verorten? Hat das überwogen? Haben Sie viel Gewaltbereitschaft erlebt oder viel von Gewaltbereitschaft gehört?
Bernd Langer ist zum Beispiel ein Protagonist aus der Göttinger Antifa. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil er eigentlich, nachdem er so circa 10 Jahre die Göttinger Innenstadt entglast hat, zusammen mit der Göttinger Antifa, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, ab einem gewissen Punkt entschlossen hat, dass dieses antifaschistische Bündnis doch gerne auch breiter werden darf und in die Zivilgesellschaft reichen darf, also zusammen mit den Gewerkschaften oder den Grünen auch stattfinden darf. Das haben dann viele als Verrat empfunden, aber er hat dann damals ein Schild gemalt, da stand dann drauf, hier könnte ein Loch sein. Und das hat er dann in die Schaufenster gehängt, die jahrelang entglast wurden. Also sozusagen aus der Möglichkeit, da wurde dann noch die Möglichkeit benannt. Ne? Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, Kunst und Kampf hat er das dann genannt, ne? Mit Betonung auf Kunst. Also da haben sich dann die Strategien geändert, die wurden auch eben ästhetischer und die wurden breiter.
Womit ich wieder bei der Komplexität und Schwierigkeit bin, diesen Stoff auf die Bühne zu bringen. Wobei mich noch interessieren würde, was sind denn Situationen, historische Situationen aus den vergangenen Jahren, die wir da erleben? Erleben wir zum Beispiel was von den G20-Protesten oder gar von der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen?
Also ich will jetzt noch nicht spoilern. Und also was mir sehr wichtig war in den letzten Jahren, ich habe ja nach dem G20-Gipfel angefangen zu schreiben. Also es ist eine sehr umfangreiche Arbeit geworden. Ich habe, glaube ich, auch noch nie so lange an einem Text gearbeitet. Ist ja, dass da Dinge sich ereignet haben, die ich damals noch nicht wissen konnte. Ne? Der Mord an Walter Lübcke, NSU 2.0, Halle, Hanau und die Aufdeckung der rechtsextremen Netzwerke in Bundeswehr und Polizei. Und das ist schon etwas, was ich versucht habe, auch zuzuspitzen.
Birol Ünel, der Hauptdarsteller aus Gegen die Wand, ist gestorben mit 59 Jahren an Krebs. Ein Mann, den unser Gesprächspartner Imran Ayata mit Klaus Kinski vergleicht. Wir widmen ihm ein Nachrufgespräch heute im Kompressor-Podcast. Und abonnieren können Sie uns vorzugsweise über die DLF-Audiothek.